Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen zuerst auf den Predigttext hören, das ist der Psalm 27. Der Psalm 27, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Wenn man diesen Psalm liest, dann weiß man ja nicht so richtig, woran man ist. Betet da ein Mensch, der Gott fest vertraut, der ihm alles zutraut, der ihm dankbar ist, auf ihn hart, auch in der allergrößten Not, selbst wenn ein ganzes Heer da draußen steht? Oder betet da einer, der zweifelt, voller Sorge und Angst ist, der irgendwie gern auf Gott vertrauen möchte, aber sich förmlich noch selbst dazu aufrufen muss? Im ersten Teil, da ist dieses absolute Gottvertrauen, im zweiten Teil ist mehr dieses verzweifelte Flehen. Ja, im ersten Teil kommt rüber, ich habe überhaupt keine Angst, niemals, kann passieren, was will. Und im zweiten Teil, hilf mir Herr, denn ich habe solche Angst. Das Hauptanliegen des ganzen Psalms, die Hauptbitte ist, denke ich, sehr deutlich. Es geht um Gottes Gegenwart. Mag kommen, was will, Hauptsache ist, dass du Herr bei mir bist. Wir können das nachempfinden, wenn wir so an kleine Kinder denken. Die wollen nicht ohne Mama und Papa sein. Und wenn Mama und Papa sagen, geh mal dahin oder mach mal dies, ja, mache ich, wenn du mitkommst. Ich mach alles, alles ist möglich, wenn Mama und Papa mit dabei sind. Ja, ihr könnt das Kind in noch so schönes Kinderzimmer stellen, mit allem drum und dran. Es wird irgendwann ningeln, weil es dann doch lieber bei Mama und Papa in der Küche spielen will. Und die Mama von der Arbeit abhält. Ja. Das ist die Bitte des Psalms. Egal was passiert, Herr, sei du bei mir. Und was im ersten Teil dieses Psalms deutlich wird, was David da macht, ist nicht, dass er sich seiner Stärke rühmt, so mir kann nichts passieren, ich bin ja so stark, ich bin ja so gesegnet, sondern er lobt Gott. Alles kommt von Gott. Er ist sein Licht und sein Heil. Also ohne ihn wäre er im Dunkeln und verloren. Er ist seines Lebens Kraft, das heißt seine Zuflucht, seine sichere Abwehr gegen Feinde. Und darum ist eben auch seine einzige Bitte eben nicht die Bitte um Kraft oder Soldaten, Siege und Macht, was man sich alles eben wünschen könnte als König in Israel, sondern darum, bei Gott sein zu dürfen, beziehungsweise dass Gott bei ihm ist. Aber dennoch bleibt die Frage, wie sollen wir dieses Gotteslob und auch sein Vertrauen auf Gottes Gnade und Nähe, auf Gottes Rettung und Schutz und Hilfe verstehen, angesichts des zweiten Teils dieses Psalms, wo er deutlich macht, dass ihm Gott fern ist, dass er sein Angesicht abgewandt hat. Wisst ihr, wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, dann bedeutet das, wir stehen unter Gottes Segen. Wenn er es abwendet, stehen wir nicht mehr unter Gottes Segen. Liebe Geschwister, dass Gott bei uns ist, das bedeutet nicht, dass jegliches Leid, dass Not und Anfechtung abwesend sind. Die Not kommt, das wisst ihr. Und wir haben heute hier zwei so süße kleine Babys gesehen. Die sind so schön, sind geborgen, geliebt. Jetzt sind sie sogar noch getauft. Ja, was soll da noch passieren? Ist doch alles safe, alles gut. Nun, ich habe keine Ahnung, was noch alles passieren wird im Leben von Emily und Nora. Aber eins weiß ich, es wird auch in ihrem Leben Not und Anfechtung und Leid kommen. Auch wenn Gott es hoffentlich schenken wird, dass Nora und Emily im Glauben heranwachsen, möglichst von früh an auf Jesus vertrauen und ihn lieb haben. Aber gerade wenn sie das machen, müssen sie umso mehr rechnen, dass Not und Leid im Leben kommt. Mein Pfarrer damals, als ich Konfirmation hatte in Dresden, hat mir gesagt, er hat zwei Kinder gehabt, die hat er sozusagen in den 80ern bekommen und hat sich mit seiner Frau sich gesagt, wollen wir in diese Welt noch Kinder setzen? Wollen wir in diese Welt hier, Kalter Krieg und so weiter, noch Kinder setzen? Hat er gesagt, ja, im Vertrauen auf Gott machen wir es. Aber Not und Leid kommen. Wir erleben in Deutschland ja noch Zeiten des Wohlstands und Friedens. Ich wollte gerne noch Freiheit hinzufügen, aber wir sehen, dass alles zerbrechlich ist. Und wir wissen, Jesus ist nicht gekommen, um uns weltlichen Frieden und Wohlstand zu bringen und zu garantieren. Wer weiß, was auf unsere Kinder zukommen wird? Welche Verfolgung, welche Verführung, welche persönlichen Nöte? Und eine der schrecklichsten Nöte für ein Kind, die erwähnt David ja selbst hier im Psalm, das ist, wenn ein Kind Vater und Mutter verliert. Wenn Vater und Mutter mich verlassen. Das ist das Schlimmste für ein Kind. Selbst erwachsen gewordene Waisen, selbst die, die schon frühzeitig adoptiert wurden und eigentlich nette Adoptiveltern hatten und in Geborgenheit aufgewachsen sind, die stellen sich ihr Leben lang eine Frage. Warum hat mich meine Mutter weggegeben? Warum wollte mein Vater nichts von mir wissen? Und welcher Trost, dass der himmlische Vater uns nicht nur kennt, sondern dass er uns annimmt, dass er uns aufnimmt. Hier in Vers 10, da steht, so nimmt doch der Herr mich auf. Und wir können das wirklich so verstehen, wie ein Vater sein Kind aufnimmt, hochnimmt, um es zu beschützen. Ich glaube nicht, dass Emily und Nora dieses Schicksal droht, Vater und Mutter zu verlieren. Ich hoffe es nicht. Kann ja auch ein Unfall passieren oder so. Und der Psalmist macht ja auch deutlich, das ist förmlich undenkbar. Aber noch undenkbarer ist, dass Gott uns verlässt. Not und Leid werden kommen, keiner ist davon ausgenommen. Und wenn wir ein Kind taufen, dann ist das kein Schutzzauber, den wir hier über das Kind legen. Mein Freund, mit dem ich auf Wanderschaft war, den seine Mutter, die hat das alles gemacht, die ist zur katholischen Kirche gegangen, dort taufen lassen, zur evangelischen Kirche gegangen, dort konfirmieren lassen, die hat alles, hat das ganze Programm mitgenommen. Hauptsache, mein Kind ist gesegnet. Das ist es nicht. Der war doch noch Messdiener und das war also alles. Nein, die Frage ist, was werden diese Kinder mal tun, wenn die Not kommt? Und das ist die Frage, die uns alle angeht. Was macht ihr in eurer Not, in euren Anfechtungen? Seid ihr vorbereitet? Seid ihr gewappnet? Das ist ja das Thema heute. Auf Leid und Not vorbereitet sein. Und mein erster Punkt lautet, wie du dich auf Leid und Not vorbereiten kannst. Ich weiß nicht, was ihr bisher gemacht habt. Vielleicht habt ihr eine der in Deutschland beliebtesten Methoden angewandt und ich nenne diese Methode die Schachmethode. Ein guter Schachspieler, der denkt ja immer mehrere Züge voraus. Ja? Also ich bin ein schlechter Schachspieler, aber das weiß ich. Du musst also vorausdenken, was könnte der andere jetzt alles machen. Und dann musst du, dann würde ich das machen. Ja, dann könnte der vielleicht das machen, dann muss ich das machen und so weiter. Aber ein richtig guter Schachspieler, der denkt nicht nur eine Variante voraus, sondern gleich mehrere parallel. Denn der könnte ja auch anders reagieren, dann muss ich wieder so. Hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten und so weiter. Ja? Das ist der Wahnsinn. Deshalb gibt es wahrscheinlich so wenig gute Schachspieler. Wie gesagt, ich gehöre leider noch nicht mit dazu. Aber dennoch spielen die meisten von uns, denke ich, so eine Art und Weise Lebensschach. Und da sind wir gut im, da sind wir Meister drin. Wir überlegen uns, wie wir uns auf alle möglichen Situationen vorbereiten können im Leben. Und die erste Regel in diesem Schachspiel, in diesem Lebensschachspiel ist natürlich viel Geld sparen. Brauchst viel Geld, dann bist du auch gut vorbereitet. Die nächste wäre dann gesund leben, gesund ernähren, Biokost und so weiter. Dann natürlich Sport treiben. Ja? Dann kann ja trotzdem was passieren. Man könnte sich anstecken oder so, Krankenversicherung. Was ist, wenn ich nicht krank werde, aber einen Unfall baue? Ja, Unfallversicherung. Was ist, wenn mein Unfall so schlimm ist, dass ich nicht mehr arbeiten kann? Berufsunfähigkeitsversicherung. Am besten natürlich gleich noch, wenn es das Schlimmste eintritt, Lebensversicherung. Und auch alle anderen Versicherungen natürlich, um mich gegen jegliche Not und jeden Schadensfall abzusichern, dass es direkt wieder ausgeglichen wird. Ja, es gibt also noch Haushaltsversicherung, Rechtsversicherung, Reiserücktrittsversicherung. Für alle, die schwanger sind, es gibt Mehrlingsgeburtenversicherung. Es könnten ja Zwillinge sein, dass man dann vorbereitet ist. Es gibt Hochzeitsversicherung, falls die Angebetete dann doch nicht vorm Traualtar erscheint. Ja? Und ohne Mist, es gibt auch Alienversicherung. Wahrscheinlich gibt es in diesen Tagen jegliche Versicherung, außer die gegen Nebenwirkung von Impfungen. Aber es heißt absichern, absichern, absichern. Natürlich auch in Bezug auf Menschen. Ja? Lieber erstmal misstrauen, die nicht so nah an mich ranlassen. Immer einen Plan B haben. Keine Verbindlichkeiten eingehen. Alles offen halten. Werde ich meinen Job behalten können? Ja, lieber nebenbei direkt mal weiterbilden, Augen offen halten für andere Jobs. Nicht gleich jeder Einladung zusagen, es könnte ja noch was Besseres kommen. Und wenn da vielleicht ein schwieriges Gespräch vor mir ist, was mache ich da? Ich überlege ganz genau, wie ich meine Argumente. Wenn der das sagt, dann sage ich das. Und wenn er dann das sagt, dann sage ich das und so weiter. Ihr könnt noch beten, Herr, gib mir, lenke mein Reden, ja, gib mir die richtigen Worte, Amen, fertig. Und ich sage nicht, dass das alles falsch ist. Ich habe auch eine Versicherung, Haftpflichtversicherung und so. Ja, das ist okay. Und vielleicht sind wir ja auch schlechte Lebensschachspieler und haben nur selten einen Plan B. Ja, Arnold Schwarzenegger hat immer gesagt, ich hatte nie einen Plan B. Vielleicht haben wir auch gar kein Geld für Versicherung. Aber der Wunsch, dass wir für den Fall des Falles was im Petto haben, dass wir vorbereitet sind, dass wir nie in der Gefahr sind, mal dumm dastehen zu müssen. Dieser Wunsch ist in unserem Herzen. Aber sind wir wirklich vorbereitet auf die Not, auf den Schicksalsschlag? Es gibt Leute, die bauen sich einen Bunker im Garten und Regale kommen da rein und bereiten sich dann vor, dass sie dann noch 2 Jahre drin leben können, mit Lebensmitteln und allem drum und dran. Ja, man kann alles Mögliche machen. Die Frage ist, sind wir wirklich vorbereitet auf die Not, auf den Schicksalsschlag, auf Leute, die uns was Böses wollen, auf Streit und Trennungen, auf Krankheit? Können wir Christen uns absichern gegen unsere eigenen Begierden, gegen Sünde, gegen Versuchung, gegen Verführung oder gar Verfolgung? Und wenn es da einen Weg gibt, und erst recht, wenn es da eine Versicherung gibt, dann sagt mir bitte Bescheid, ich kenne keine. Was können wir tun? Und wir wollen jetzt schauen, was hat denn David getan? 2 Dinge. Er hat Gott gelobt und er hat Gott gesucht. Gott gelobt, ja, Gott zu loben, das bedeutet nicht nur Gott zu sagen, wie groß und herrlich er ist, sondern dass man es sich selbst vor Augen hält. Und ich rede hier natürlich von einem wahren, aufrichtigen Lob Gottes. Mir geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Lieder mitträllern, irgendwelche Gebetsfloskeln, die wir uns eingeübt haben, runterleiert. Wahres Lob ist ein Lob, was von Herzen kommt, was aus Glauben kommt, und zwar ganz konkret aus der Erkenntnis der Kraft und Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und wisst ihr, wer erkennen durfte, wie Gott ist. Mit anderen Worten, wer die Liebe Jesu, wer das Evangelium erkennen durfte, der wird erstens zwangsläufig, kann gar nicht anders, und zweitens freiwillig Gott loben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, meines Lebenskraft, mein Zufluchtsort. Dann im Vers 5 und 6, er hat mich erhöht, er hat mich gerettet, darum juble ich. Ich will singen und spielen dem Herrn. Das ist das Erste, was Gott macht, was David macht, um sich vorzubereiten auf die Noten. Das Zweite ist, dass er Gott sucht. Denn wer das erkannt hat, wie Gott ist, was er für uns getan hat, der möchte zu Gott. Ein Sünder, der erkannt hat, wie groß seine Sünde ist, wie groß seine Verlorenheit ist und wie viel größer Gottes Gnade und Liebe ist in Christus, der will zu Gott. Der möchte Jesus in seinem Leben nicht nur so als Zusatzoption, ja, das nehme ich auch noch mit, sondern als Herrn und Heiland. Die Bibel sagt dazu, er kehrt um, er tut Buße, er hängt sich mit seinem ganzen Herzen an Gott. Und wenn er einmal diese tiefe Verbindung mit Gott und mit Jesus erfahren hat, diese Freude über seine Liebe, dieses bedingungslose Angenommensein, nicht aufgrund meiner Leistung, weil ich irgendwas getan habe, was gut war, sondern er hat mich bedingungslos angenommen, obwohl ich schlecht war. Wer das erfahren hat, der will das dann immer haben. Ja, Vers 4, eines erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Ich will immer Gott in meiner Nähe haben. Und wenn dieser Mensch es dann nicht mehr so spürt, wenn da irgendetwas zwischen Gott und ihm kommt, sei es seine Gewohnheit, Routine, das Abstumpfen, dann sehnt er sich dennoch danach. Ich wünschte, es wäre wieder so, wie ich es mal erlebt hatte. Ich möchte wieder spüren, dass Gott nahe ist. Und er bittet darum, Herr, stärke meinen Glauben. Ihr könnt durch die Psalmen gehen, die für uns auch oftmals so ein Durchgang durch die großen Not- und Leidssituationen im Davids Leben sind. Leid und Not durch seine Feinde, Leid und Not durch seine eigenen Sünden. Und er hätte Gott um so vieles bitten können. Mir würde da so viel einfallen, was wirklich gerade mal wichtig wäre. Aber seine wichtigste und größte Bitte war immer, ich will dich selbst. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, halte mich nah bei dir. Denn wenn du selbst mein Licht und meine Rettung bist, wenn du selbst meine Zuflucht und meine Kraft bist, dann muss ich mich wahrhaft vor nichts fürchten. Dann kann tatsächlich kommen, was da will. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, alle Attribute Gottes in diesem Psalm, alle Bilder für die Nähe Gottes und seinen Schutz, wendet das Neue Testament direkt auf Jesus an. Ja? Der Herr ist mein Licht. Was sagt Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder Heil, der Herr ist mein Heil. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen als Jesus. Ja, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Oder Zufluchtsort. Der Herr ist meine Hilfe, können wir auch als Zufluchtsort übersetzen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dann Vers 5 ist die Rede von einem Zelt, wo wir Schutz finden. in dem Jesus Mensch wurde, steht da im Johannesevangelium, er zeltete, ja, er stiftshüttete unter uns. Er wurde also zum Zelt des Schutzes, zum sicheren Ort der Nähe Gottes, wo wir Vergebung finden. Deshalb wird er dann auch gesagt in der Bibel, dass er unser Tempel ist, der Ort der Gegenwart Gottes, ja, Haus des Herrn, Vers 4 oder Vers 5 nochmal, da steht etwas von einem Fels. Jesus ist der Fels, der zum Eckstein geworden ist. Er ist der geistliche Fels, auf dem wir unser Leben bauen können, auf dem es Bestand haben wird. Also nochmal die Frage, wie kannst du dich in Leid und Not, auf Leid und Not vorbereiten? Die Antwort lautet, pflege deine Beziehung zu Jesus. Häng dich an ihn, indem du ihm lobst. Das heißt, indem du dir immer wieder vor Augen hältst, dass er dein Licht und dein Heil und deine Zuflucht ist, dass er dich schützt und dich erhebt. Und dann strebe nach tiefer Gemeinschaft mit ihm. Und dann bist du vorbereitet. Weil du dann in der Not weißt, auf Gott ist Verlass. Jesus ist ja bei mir. Ich kann auf ihn vertrauen, auch wenn er scheinbar nicht da ist, auch wenn seine Hilfe ausbleibt, auch wenn ich jetzt die Not so groß ist. Ich weiß, auf ihn ist Verlass. Das ist das erste gewesen, mein erster Punkt. Wie kannst du dich auf Leid und Not vorbereiten? Pflege deine Beziehung zu Jesus. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was du dann in Leid und Not tun sollst. An Jesus zu glauben bedeutet ja nicht die Abwesenheit von Not und Leid. Es bedeutet auch, in Not und Leid Zuversicht zu haben, begründete Hoffnung zu haben und aufgrund dieser Hoffnung dann Gott anzurufen und anzuflehen. Ich habe jetzt wieder zwei Unterpunkte unter diesem zweiten Punkt, was wir in Not, Leid und Not tun sollen. Das erste ist Gott anrufen, Gott anflehen, um Hilfe flehen. David fleht hier nicht mit der Hoffnung, dass Gott ihm eventuell wieder helfen wird. Es hat ja schon mal geklappt, vielleicht klappt es jetzt wieder. Ja, als ich das letzte Mal eilig hatte und ich bin bei Rot über die Ampel gefahren und ich habe dann dem Polizisten gesagt, ich habe so eilig, ich muss zur Bibelstunde, dann hat er mich fahren lassen. Vielleicht klappt es ja jetzt wieder. Oder das Kind hat was Böses getan, die Eltern kommen, die ziehen schon ein grimmiges Gesicht und das Kind fängt sofort an mit Heulen. Vielleicht klappt es ja, dass ich größerer Strafe entgehe. Ja? Das ist hier nicht gemeint. Vielleicht kommt ja heute noch die Sonne raus, das wäre so schön. Aber vielleicht eben auch nicht. David ruft aus höchster Not. Seine Feinde sind groß und mächtig. Sie schüchtern ihn ein, sie machen ihn Angst. Aber er fleht zu Gott, weil er weiß, dass Gott auf ihn hört. Wenn du nicht weißt, dass Gott auf dich hört, wenn du dir nicht sicher bist, dann fängst du wirklich an, sagen, na, dann mache ich mal ein Gebet zu Gott, dann stelle ich mir noch so eine kleine Buddha-Statue hin, dann habe ich noch einen Glücksbringer und so weiter. Ich muss das Ganze, alle Versicherungen, die es gibt. Aber er weiß, dass auf Jesus Verlass ist, der fleht zu Gott und weiß, dass er gehört wird. Und das konnte David machen. Ja, hört mal, Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Wir denken vielleicht schon, buh, ist der irgendwie kriselt hier zwischen David und Gott, ist irgendwas passiert. Meine Hilfe bist du geworden, steht fest. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Dann Vers 10, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Das steht fest. Oh ja, er könnte in dieser Not, in dieser Situation wirklich den Mut verlieren, aufgeben, verzweifeln. Grund genug hätte er. Und ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, ob ihr euch schon mal so gefühlt habt. Und vielleicht bist du ja gerade im Moment in so einer Situation, du sagst, ich pack's nicht mehr, ich will eigentlich aufgeben. Es muss ja auch nicht immer so dieses ganz große Leid, dieser ganz große Schicksalsschlag sein. Es kann ja einfach diese ewige Routine sein, dieser tägliche Glaubenskampf, diese Sünde, diese immer gleiche Sünde, an der ich immer wieder zu knappern habe, wo ich immer wieder zu Fall komme. Vers 13 lesen wir, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dann könnte ich tatsächlich zweifeln. Aber ich bin mir gewiss, dass Gott bei mir ist und mir helfen wird und ich das Land der Lebendigen sehen werde. Jesus sagt uns, wir haben es heute in der Lesung gehört, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie aus seiner Hand, aus der Hand meines Vaters reißen. Und ich und der Vater sind eins. Christus hält uns fest, Gott hält uns fest. Mehr geht nicht. Das ist sicher. Den Frieden mit Gott in meinem Herzen, meine ewige Rettung, können mir keine Menschen, keine Heere, auch keine Teufel rauben oder zerstören. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil Gott meine Zuflucht ist, weil er mich in seiner Hand festhält. Versteht ihr? Nicht, weil ich so fest glaube. Mein Glaube ist manchmal ganz schwach, ganz klein, sondern weil Christus mich festhält und so stark ist. Die Grundlage unserer Hilferufe bei Gott ist nicht das Denken, probieren kann man es ja mal. Not lehrt beten. Die meisten Menschen, die haben sicherlich mal auf diese Art und Weise gebetet, ja, wenn die Not groß war. Ja, wenn es dich da oben gibt und wenn du mir jetzt hilfst, dann werde ich vielleicht das und jenes machen. Das kann ja auch funktionieren. Gott ist ja gnädig. Bei Luther hat es ja auch ein Stück weit funktioniert. Der hat noch niemals zu Gott gebetet. Der hat zur heiligen Anna gebetet. Aber diese Art beten lässt uns weiter in Unruhe und in Zweifel und in Angst und in Furcht. Das ist der Unterschied. Die Grundlage unserer Hilferufe ist nicht eine vage Hoffnung, sondern Gottes unerschöpfliche Macht und bedingungslose Gnade. Er kann mir helfen und er will mir helfen. Er hat es in der Vergangenheit so oft getan und er hat mir sein Wort gegeben, dass er es auch zukünftig tun will. Er hat mir nicht nur sein Wort gegeben, sondern wir haben es heute gehört, er hat ja mit uns einen Bund geschlossen. Einen festen Bund. Das ist das Besondere. Gott kommt nicht und sagt zu Menschen, lass mal miteinander gehen, wollen wir ein bisschen versuchen, Gemeinschaft zu haben, sondern wenn Gott mit dem Menschen in Kontakt tritt, dann immer gleich in einem Bund, feste Verbindung. Um deutlich zu machen, auf mich kannst du dich verlassen. Und ich darf Gott deshalb beim Wort nehmen. Ja, ich darf ihm sogar, ich soll ihm sein Wort vorhalten. Ja, Gott hat mit uns einen Bund geschlossen, es gibt ein Vertragsdokument, das ist die Bibel, und wir können die Bibel nehmen und sie Gott vorhalten. Hier steht's doch. Das will Gott so. Gott will, dass wir auf der Grundlage seiner Verheißung zu ihm beten, dass wir mit seinem Wort zu ihm beten. Gott hat uns deshalb ja diese Psalmen gegeben. Es sind seine Worte, die er uns zum Beten in den Mund legt. Und er hat uns eben auch in den Mund gelegt, mein Herz hält dir vor dein Wort. Man kann es auch anders übersetzen, nämlich mein Herz spricht dir nach. Ich spreche nur das nach, was du mir zugesagt hast. Auch wir Christen, wir rufen doch meistens erst so richtig aus tiefstem Herzen zu Gott, wenn wir in Not sind. Wenn uns Gott sozusagen oder das Leid auf die Bretter der Realität bringt, wenn wir in Not sind. Und dann, wenn wir in Not sind, dann gehen wir auf die Knie und dann bringen wir Gott unsere ganze Not. Wir schütten ihn unser Herz aus. Das können wir auch tun. Aber wisst ihr was? Wenn wir auf die Knie gehen und Gott um Hilfe bitten wollen, dann sollten wir erst mal damit beginnen, Gott zu loben. Dass wir uns vor die Augen halten, wie mächtig und gnädig er ist, dass er unser Licht, unsere Rettung, unser Zufluchtsort, unser schützendes Zelt ist. Der Fels, der uns erhebt aus aller Not, das müssen wir, damit loben wir Gott, das halten wir uns selbst vor Augen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, können wir mit herzlichem Vertrauen unsere ganze Not vor ihm bringen und unser Herz ausschütten. Wir loben Gott für seine Gnade und Hilfe und gleich danach bitten wir um seine Gnade und Hilfe. Das ist Beten, das ist biblisch Beten. Wir stärken uns in der Anbetung Gottes und haben dann die Gewissheit, alle unsere Nöte vor ihm bringen zu dürfen und von ihm erhört zu werden. Und wer so beten lernt, der wird Mut und Kraft finden. Versteht ihr, wir sind so oft in Not, sind so oft bedrängt. Aber wenn wir dann lernen, so zu beten, dann werden wir mit Gewissheit bitten in der Not. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Unser zweiter Punkt war die Frage, was du in Leid und Not tun sollst. Also das erste war Gott um Hilfe anrufen, indem wir erst Gott loben und dann Gott bitten. Und der zweite Unterpunkt lautet mutig ausharren. Mutig ausharren. Gott will uns helfen. Er will uns bewahren. Aber er will auch, dass wir ausharren. Das heißt, dass wir auf ihn warten, auf sein Eingreifen warten. Gott erhört ein Gebet, welches von Herzen kommt, welches aus Glauben kommt, aber das bedeutet eben nicht, dass er immer sofort und so, wie wir es uns erbeten haben, eingreift. Seine Antwort, die kann heißen ja oder auch nein oder auch später. Egal was, wir wissen, es soll uns alles zum Besten dienen. Wenn Not und Leid uns schwer trifft, dann ist das schon hart für uns. Aber ich glaube, ihr kennt das, wenn wir dann noch in so einem Schwebezustand sind, wenn wir dann noch warten müssen, wenn wir nicht wissen, was wird denn jetzt, wo bleibe ich denn jetzt, was passiert denn jetzt, dann ist das meistens noch schlimmer. Das ist wie so eine Folter. Es ist so ungewiss. Ihr kennt das vielleicht, wenn jemand kommt und sagt, du, ich muss mit dir mal über ein Problem reden. Ja, was? Ja, das sage ich dir dann, wenn wir darüber reden. Nächste Woche Donnerstag. Oh, schlimme Tage hat man da schon erlebt. Also dieser Zustand des Wartens, das ist oftmals ein Zustand, den wir kaum aushalten können. Das bedeutet nämlich, oder es uns wird so, wir merken dann, ist Gott, oder wir fragen uns, ist denn Gott jetzt da? Oder ist es ihm egal? Und jetzt geht es darum, dass wir ausharren. Das heißt, dass wir dann trotzdem auf ihn vertrauen. Und wieder gilt, wenn wir uns Gottes Liebe und Gnade und Macht bewusst sind, dann werden wir auch fähig sein, in der Not auszuharren. Dann werden wir fähig sein, auch durch dieses tiefe Tal, auch wenn das tiefe Tal mal ein langes Tal ist, auszuharren. Weil wir wissen, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bist ja bei mir. Und dann werden wir auch keinen anderen Ausweg suchen, keine sündigen Wege gehen, weil wir denken, ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich kann nicht mehr anders. Sondern wir werden geduldig auf Gott vertrauen. Ihr Lieben, wenn wir nicht auf das Kreuz schauen, dann werden wir in solchen Situationen nicht standhalten können. Leid kann uns so hart treffen. Leid von anderen Personen, was wir gar nicht selber erleben, trifft uns schon manchmal so hart, dass wir uns fragen, wie kann Gott das zulassen? Leid kann uns so hart treffen, dass wir den Glauben verlieren würden. Nur wenn wir sehen, Gott selbst, Gottes Sohn, hat das größte Leid schon getragen, und zwar für uns. Und darum wird er mich auch in dieser Not tragen. Wenn wir das sehen, dann können wir auf ihn vertrauen. Gott hat das größte Leid getragen. Er hat den Zorn Gottes über die Schuld, über meine Schuld getragen. Und deshalb, egal was passiert um mich, es ist nicht mehr der Zorn Gottes gegen mich. Es ist nicht mehr, dass Gott mir irgendwas Böses will. Das hat alles Jesus auf sich genommen. Wenn jetzt Leid in meinem Leben passiert, dann passiert das, weil Gott etwas Gutes will, weil er mich näher zu sich ziehen will. Weil er mich letztlich im Glauben stärken will. Gott, der Vater, hat seinen einzigen Sohn, sein Liebstes, sein Größtes gegeben, um mich zu retten, um mich zu seinem Kind zu machen, um Gemeinschaft, mich in seine Gemeinschaft zu holen, und zwar für immer. Und wer das sieht in Christus und glaubt, der kann ihn in Zuversicht anrufen. Der kann auch mutig ausharren. Und er kann mit Gewissheit sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen. Was für ein herrlicher Vers, gerade in diesen Zeiten. In der Taufe haben wir dieses Evangelium, dieses herrliche Evangelium heute schon verkündet. Wir haben es heute schon gehört. Wir haben diese beiden Kinder getauft, nicht weil sie dadurch automatisch gerettet sind, damit wir jetzt auf Nummer sicher gehen können, sondern weil wir die Verheißung der Rettung, die durch Jesus gilt, ihnen zugesprochen haben. Von Anfang an gilt sie ihnen. Was auch immer in ihrem Leben auf sie zukommen wird, durch welche Täler des Leids oder über welche Berge der Herausforderungen Gott sie führen wird. Sie dürfen immer wissen, und wir dürfen es ihnen von Anfang an auch zusprechen. Jesus ist das Licht und in ihm ist die Rettung und er gibt dir die Lebenskraft. Du musst nichts dafür leisten. Das gilt dir. Wenn du auf Christus vertraust, dann wird er immer bei dir sein. Darum harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Liebe Geschwister, das gilt nicht nur Emily und Nora, das gilt uns allen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.